Eine Geschichte, die auf einem Los Angeles Scheidungsgericht erzählt wird, von einem Mann, einem Psychologen, einem Psychoanalytiker, der den idealen oder die ideale Ehepartnerin schaffen wollte. Er selber war 52 Jahre alt, seine Frau, die er heiraten wollte und eben zur idealen Ehepartnerin machen wollte, war 30 Jahre jünger. Und da hat der Psychologe Dr. Negri sein wissenschaftliches Experiment gestartet, aus dieser jungen Frau die perfekte Ehepartnerin zu machen, indem er durch Psychotherapie und Psychoanalyse ihr Denken umformen wollte, sie zur perfekten Ehefrau zu machen. Und dann heiratete er sie. Und sobald der Hochzeitsring an ihrem Finger war, schien die Psychoanalyse plötzlich nicht mehr so wirklich zu funktionieren. Denn die perfekte Ehefrau weigerte sich plötzlich, den Abwasch zu machen. Sie weigerte sich, das Haus sauber zu halten und der arme Psychoanalytiker musste sich sogar selber um sein eigenes Kind kümmern, sein Baby. Und sie beschwerte sich sogar über ihn, dass er, obwohl er $10,000 im Monat verdient, er ihr nur 25 Cent pro Tag gibt, um es für sich selbst zu benutzen, auszugeben. Und so endete die Ehe des psychoanalysierenden Psychologen und der perfekten Ehefrau in einer Scheidung. Und der Doktor erklärte am Schluss seine Schlussfolgerung seines wissenschaftlichen Experimentes. Er sagte, er habe einen grundlegenden Fehler gemacht. Denn nächstes Mal hätte er zunächst sich selbst therapieren sollen. Nun, wir wissen, dass es keinen perfekten Ehemann gibt und auch keine perfekte Ehefrau. Und gerade diese Woche war es wieder in allen Nachrichten zu lesen, dass das Hollywood-Ehepaar Brangelina, Brad Pitt und Angelina Jolie sind geschieden oder sie hat zumindest die Scheidung eingereicht. Das nach außen hin perfekte Ehepaar, sie haben Kinder adoptiert, alles sah wunderbar aus und jetzt nach gerade mal 2 Jahren Scheidung. Es gibt nicht den perfekten Ehemann, die perfekte Ehefrau. Da hilft auch keine Psychoanalyse und keine Psychotherapie, keine weltliche Weisheit hilft uns da weiter. Und sowieso ist eh der andere immer das Problem, nicht ich. Es ist die Frau, die eben nicht macht, was sie sollte. Sie ist das Problem, nicht ich oder der Mann. Aber wir als gläubige Menschen, als Christen, wir haben einen wesentlichen Vorteil hier. Gegenüber denen, die nicht an Jesus Christus glauben, die die Bibel nicht als die Grundlage ihres Lebens sehen. Wir haben einen Riesenvorteil. Nicht, dass wir irgendwas Besseres wären, aber wie gesagt, wir sind besser dran. Weil wir verstehen die Welt, wie sie ist. Wir interpretieren die Realität durch die Linse der Bibel und wir sehen genau, warum das so schwierig ist. Warum es so viele Ehen gibt, die in die Brüche gehen. Warum es so viele Scheidungen gibt. Warum die Menschen nicht klarkommen miteinander. Wir verstehen das. Wir verstehen, dass wir in einer sündigen, in einer abgefallenen Welt leben. In einer Welt, die unter dem Fluch steht. Von dem Moment an, als das erste Ehepaar, Adam und Eva, sich entschieden haben, zu sündigen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, kam der Fluch, kam der Tod in die Welt, kam all das Elend in die Welt. Und damit auch natürlich unsere eigene Verdorbenheit, unsere eigene Sündhaftigkeit, unser eigener Egoismus. Und so hat Gott von Anfang an einen Plan gehabt mit den Menschen, mit dem Mann und der Frau, die er geschaffen hat, sie sollten ein Ehepaar sein, eine Ehe, eine Beziehung leben auf Lebenslänge. Sie sollten ein Fleisch werden, heißt es da in 1. Mose 2. Von Anfang an ist es nicht Gottes Design gewesen, dass es Scheidung gibt, doch leider durch den Sündenfall kam Unmoral, Untreue, Unzucht, sexuelle Sünde. Menschen wollten nicht länger einfach nur so zusammenleben. Menschen wollten nicht nur eine Frau oder einen Mann haben und. Und so war auch die Scheidung geboren. Wir haben das letztes Mal angefangen, dieses Thema. Scheidung ist keine Institution Gottes. Sie wird aber reguliert in der Bibel. Sie wird nicht befürwortet. Gott hasst Ehescheidung, haben wir gelesen. Aber sie ist ein notwendiges Übel in bestimmten Situationen. Bestimmten Situationen. Darauf werden wir heute eingehen. Es ist aber letztlich nie etwas Erstrebenswertes. Es ist schrecklich, es ist zerstörerisch. Und Paulus muss genau diese Problematik jetzt hier im 1. Korintherbrief der Gemeinde in Korinth regeln. Er muss ihnen biblische Richtlinien geben im Umgang mit der Scheidung. Und das ist genau das Problem wie viele andere Dinge. Scheidung, Sexualität. Ja, wir Christen sind manchmal sehr gut darin, einfach diese Dinge auszublenden. Ja, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen. Wir machen das zum Tabuthema, obwohl es eine Sache ist, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wir müssen uns dieser Problematik stellen und wir müssen biblische Antworten haben auf diese Problematik oder auf diese Fragen. Genauso wie Paulus hier als Pastor dieser verwirrten Gemeinde Antworten gibt, biblische Prinzipien vermittelt, wie sie ihr Chaos wieder verbessern können, wie sie aus ihrem Chaos wieder Ordnung machen können. Denn wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Korinth angesteckt war von ihrer Kultur, von der Welt, von der selbstdarstellerischen und von Redekunst geprägten Philosophentum der damaligen Zeit, der Stoiker, die geglaubt haben, dass die Materie grundsätzlich etwas Schlechtes ist und der Geist etwas Gutes. Und kam es zu dieser ungesunden Trennung, es kam zu Personenkultparteiungen, es gab eine Paulus- und eine Apollos-Partei und was weiß ich noch alles für verschiedene Parteien. Wir haben auch gesehen, es gab Leute, die sagen, ja, es ist alles erlaubt. Wir sind jetzt die Liberalen, wir sind frei. Christus hat uns befreit vom Gesetz. Wir können machen, was wir wollen mit unserem Körper. Und dann gab es die Asketen, die plötzlich gesagt haben, nee, Moment mal, der Körper ist böse, alles Körperliche ist böse. Also Ehepaare, ihr dürft auch keinen sexuellen Verkehr mehr haben, das ist vorbei jetzt. Ihr müsst rein sein, das ist etwas Unreines. Und so gab es viel Verwirrung, falsches Verständnis von so vielen verschiedenen Themen. Paulus erhielt mündliche Berichte. Es war so schlimm, dass das schon weitererzählt wurde, was da los war in Korinth. Und Paulus schrieb diesen Brief und in den ersten 6 Kapiteln geht er auf die Dinge ein, die er hört von den Leuten der Chloe, die ihm berichtet wurden. Dass sich die Korinther diesen falschen Weisheiten angehangen haben, dass sie Unmoral geduldet haben in der Gemeinde. Sie haben einen Mann geduldet, der eine intime Beziehung zu seiner Stiefmutter hatte. Sie haben Gemeindezucht vernachlässigt. Sie haben diesen Mann nicht unter Gemeindezucht gestellt. Sie haben mit Sünde sind sie nicht richtig umgegangen in ihrer Gemeinde und ebenfalls auch duldeten sie viele in ihrer Mitte, die einfach so zu Prostituierten gingen. Einfach wie das in der damaligen Kultur ganz normal war, wie Essen und Trinken, ein Körperbedürfnis ist, die Sexualität auch eins. Und deshalb kannst du auch mal kurz mal zum Tempel gehen und da mal ein bisschen dich befriedigen lassen, sozusagen. Das ist ganz normal, das ist einfach in ihrer Kultur so gewesen. Wir haben gar nicht groß darüber nachgedacht. Und Paulus sagt, Moment, das geht nicht, das könnt ihr nicht mehr machen jetzt. Das ist vorbei, ihr könnt nicht mehr so leben wie früher, ihr müsst das verstehen. Und in Kapitel 7 geht er jetzt auf ihre spezifischen Fragen ein, die sie eben hatten, durch diese verschiedenen Parteiungen, durch diese verschiedenen falschen Ideen, eben auch durch dieses stoische Denken, musste er ihnen erstmal eine Korrektur geben zum Thema eheliche Sexualität. Dass die Sexualität nicht an und für sich unrein ist, sondern dass es nur eine Sünde ist, wenn es außerhalb der Ehe praktiziert wird. Aber dass sie den Ehepaaren auf keinen Fall irgendwelche Reinheitsvorschriften machen müssen, weil das nämlich nichts Unreines ist innerhalb der Ehe. Und dass sie dadurch nicht irgendwie geistlicher oder ungeistlicher sind, wenn sie heiraten oder wenn sie Single bleiben. Eben gewisse Leute dann so eine Vorstellung hatten, das Gefühl haben, ja, es ist besser wohl nicht zu heiraten. Und Paulus sagt, Moment, es ist nicht jedem dieselbe Gabe gegeben. Ihr könnt nicht gewissen Leuten sagen, sie dürfen nicht heiraten, dass sie dann das Gefühl haben, sie sind irgendwie ungeistig dadurch. Solche Schwierigkeiten gab es dann. Paulus geht auf diese spezifischen Fragen ein. Und nachdem er dieses Thema der ehelichen Sexualität abgeschlossen hat, kommt er jetzt eben zu der Frage der Ehescheidung. Die Leute in Korinth kamen aus einer Kultur, in der es ganz normal war, wir haben das auch schon gehört, man heiratete, um zu scheiden, und man schied, um wieder zu heiraten. Und so war es eine Kultur, in der Scheidung, Heirat, Scheidung und Wiederheirat einfach ganz normal war, das war Alltag. Und so war das natürlich die naheliegende Option für jemanden, der jetzt verwirrt ist und beeinflusst ist von diesem weltlichen Denken, von diesem griechisch-philosophischen Denken und denkt, okay, körperlich ist schlecht und ja, Paulus hat ja auch irgendwas gesagt von, ich soll keinen Umgang haben mit Ungläubigen und ich bin mit einem ungläubigen Mann verheiratet. Ja, natürlich, also lass uns scheiden, ist ja klar. Ich meine, ich muss weg davon, ich muss hier raus. Paulus sagt, nee, Moment, so nicht. Das ist verkehrt. Lass mich euch das hier korrigieren, lass mich auf diese Fragen eingehen. Sie schicken ihm diese Frage, was sollen wir machen? Wie sollen wir jetzt mit dieser Situation umgehen? Einige kamen zum Glauben, hatten ungläubige Ehepartner, andere waren allein oder verwitwet oder geschieden. Es gab sehr viele geschiedene Leute. Was sollen wir jetzt machen? Darf ich jetzt wieder heiraten? Wie sieht es aus? Solche Fragen kommen jetzt und Paulus geht auf diese spezifischen Fragen ein. Und das ist für uns sehr hilfreich, weil wir können davon sehr viel lernen. Auch wie wir heute in unserer Kultur mit diesen schwierigen Themen umgehen sollen. Welche Prinzipien uns dabei leiten sollen. Und das ist jetzt unser Text für heute. Nochmal 1. Korinther, Kapitel 7, die Verse 10 bis 16. Verse 10 bis 16, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Hier heißt es: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und diese willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder oder den Mann, sagen einige Übersetzungen. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Bis hierher ist der Text für heute. Also wie gesagt, Paulus muss das korinthische Chaos regulieren. Er vermittelt biblische Richtlinien zum richtigen Verhalten mit dem Thema Scheidung. Und auch in diesem Abschnitt gilt die Ermahnung wieder, die sich durch das gesamte Kapitel zieht. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr 1. Korinther 7 richtig verstehen wollt, müsst ihr die Verse 17, 20 und 24 anschauen. Hier geht es immer darum, dass man bleiben soll, wo man ist. Bleibe da, wo dich Gott berufen hat. Wir werden nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher dann auf dieses Thema eingehen. Er geht auch auf die Beschnittenen und die Unbeschnittenen, also die Juden und Nichtjuden ein. Er geht auf die Sklaven ein. Oder auch in Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen wurde. Oder auch in Vers 24, jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er. Also es geht einfach mal darum, das Christentum ist nicht soziale Revolution. Das Christentum ist nicht in erster Linie Veränderung der Struktur, Umstürzung der gesellschaftlichen Strukturen oder auch der Struktur, in der du dich gerade befindest. Ob du alleinstehend bist oder geschieden bist oder verheiratet bist. Und es geht nicht darum, dass du dich jetzt aus diesem Stand unbedingt schnell, so schnell wie möglich lösen musst, sondern dass du erstmal da bleibst, wo du bist und Christus dienst. Das zieht sich durch das ganze Kapitel. Das von Anfang an den Eheleuten sagt er das, den Witwen sagt er das und jetzt eben auch den Verheirateten. Bloß nicht scheiden. Bleibt, wo ihr seid und dient Christus. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, wir haben das gesehen letztes Mal schon und wir werden das heute auch anschauen. Aber grundsätzlich, und das war die erste Richtlinie, wir haben gesagt, drei biblische Richtlinien im Umgang mit Ehescheidung finden wir in diesem Text. Gibt uns Paulus drei biblische Richtlinien. Und die erste haben wir letztes Mal schon ausführlich angeschaut, das war der Grundsatz. Der Grundsatz ist keine Scheidung zwischen Gläubigen. Die Verse 10 und 11, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Also ihr seht schon, der Grundsatz ist keine Scheidung, sie kommt nicht in die Tüte. Nicht, vor allem nicht zwischen Gläubigen. Hier geht Paulus von einem Ehepaar aus, wo beide Teile gläubig sind. Also wir kommen ja noch zu den Übrigen in Vers 12, wo dann eben ein Teil ungläubig ist in diesem Ehepaar. Hier geht es zunächst mal darum, um diejenigen, die beide gläubig sind. Und denkt jetzt, allein, warum sollten die sich scheiden lassen? Nun, leider gibt es sehr viele Scheidungen auch heute unter bekennenden Christen. Und der Grund dafür ist oft falsches Denken. Hier war es auch das Problem, eben dieses, vielleicht dieses stoische Denken. Ja eben, wir dürfen ja keine Sexualität haben, das ist ja körperlich, das ist böse, also lass uns doch einfach scheiden, das ist ja kein Problem, dann können wir sowieso allein sein. Paulus war ja auch alleinstehend, das ist viel geistlicher, er ist ja unser Vorbild, vielleicht gehörten sie auch zur Paulus-Partei, wer weiß. So kann man sich das ungefähr zusammenstellen und überlegen, okay, das muss wohl die Situation gewesen sein, so ähnlich kann es uns heute auch gehen. Falsches Denken, falsche Vorstellungen, eine schlechte Theologie führen zu diesen Aussagen. Oder zum Beispiel auch wie die Auslegung der Hillel-Pharisäer, die wir letztes Mal angeschaut haben, als sie mit Jesus diskutiert haben, gesagt, hat Mose nicht geboten, dass wir einen Scheidebrief? Oder kann man aus irgendeinem Grund kann man scheiden? Auch wenn sie kein gutes Essen kocht, kann ich scheiden. Und Jesus sagte, nein, das ist eure falsche Auslegung des Gesetzes. Von Anfang an ist es nicht so gewesen. Und es gibt auch Ausnahmen, und Jesus erwähnt diese Ausnahme in Matthäus 19,9 wegen Unzucht, haben wir gesehen. Wenn der Ehepartner in permanenter, also einfach in Unzucht lebt, und gibt es eine Möglichkeit. Man muss nicht, auch hier. Ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es ist nicht einfach so ein Freipass. Oh, jetzt ist er endlich in Sünde gefallen, jetzt kann ich mich scheiden lassen. Das wäre die falsche Einstellung. Sondern es ist einfach da, wäre es dann eine legitime Scheidung. Weil wir haben gesehen, Gott selbst hat sich von seinem Volk Israel scheiden lassen, hat ihm einen Scheidebrief gegeben wegen geistlicher Unzucht in Jeremia 3,8. Aber der Grundsatz gilt, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werden, dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. In der jüdischen Kultur war Scheidung oft, ging vom Mann aus. In der griechisch-römischen Kultur ging das auch von den Frauen aus. Man konnte manchmal sogar einfach davonlaufen, ganz locker, dann war man schon geschieden. So wie die heutigen lockeren Freundschaften und Dating und One-Night-Stands und was weiß ich nicht alles, was wir heute haben. Und die Korinther waren verwirrt. Sie kamen aus dieser Kultur und einige von ihnen waren asketisch gesinnt, andere waren liberal und deshalb kam es zu dieser Problematik. Und Paulus muss es deutlich machen. Und wenn sich jemand schon scheiden ließ als Christ, dann soll er alleine bleiben oder sich mit seinem Partner versöhnen. Das ist der Grundsatz. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten biblischen Richtlinie. Und das ist die Einschränkung. Die Einschränkung. Keine Scheidung ausgehend vom Gläubigen. Das ist nicht nur ein Grundsatz, sondern es kommt noch eine Einschränkung. Nämlich, wenn es jetzt um die Ehepaare geht, bei denen ein Ungläubiger involviert ist. Das sind die Verse 12 bis 14 hier in eurem Text. Heißt es, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und diese willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Das ist eine Textvariante hier. Einige Übersetzungen sagen durch den Mann. Der bessere Text ist wohl durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Nun, was sagt Paulus hier den Übrigen? Eben jetzt wendet er sich einer anderen Gruppe zu, einer anderen Gruppe, eine andere Situation, eine andere spezifische Situation, die jetzt anspricht hier in Korinth, die verheiratet sind und offenbar ungläubige Ehepartner haben. Sollen sie sich scheiden lassen? Wegen dem schlechten Einfluss vielleicht ihrer Partner oder vielleicht wegen dem schlechten Einfluss auf ihre Kinder oder eben einfach wegen der stoischen Denkweise, weil es ja sowieso grundsätzlich schlecht ist? Die Antwort ist nein. Und Paulus sagt hier, aber sage ich nicht der Herr. Das ist keine Verleugnung der Inspiration, dass Paulus irgendwie sagt, okay, das ist jetzt meine Meinung, das müsst ihr nicht so ernst nehmen, wie das, was Jesus gesagt hat. Weil Paulus ist ein Apostel. Ja? Er spricht in der Autorität Christi und was wir hier vor uns haben, ist inspiriert das Wort Gottes. Es hat genauso viel Autorität. Nur was er damit sagt ist, Jesus selber musste nie auf dieses Thema eingehen, weil es damals unter den Juden diese Thematik nicht gab. Und jetzt gibt es das plötzlich, es gibt Christen, es gibt Gläubige, die mit Ungläubigen verheiratet. Damals bei den Juden, ihr wisst, es war total verboten, überhaupt Mischehen zu haben. Also Juden und Heiden durften sowieso nicht heiraten. Und so sagt er hier, diese Situation ist neu, aber ich gebe euch jetzt hier trotzdem biblische Weisheit. Er spricht als ein Apostel anstelle von Jesus Christus. Seine Autorität ist dieselbe. Und er sagt im Prinzip, keiner entlasse den anderen. Keiner scheide sich von dem anderen. Wir haben das schon gesehen, das Wort entlassen oder trennen. Das sind einfach verschiedene Ausdrücke für dasselbe, für die Scheidung. Solange der Ungläubige bleiben will, heißt es hier, willigt ein, bei ihm oder bei ihr zu wohnen. Das bedeutet, solange er oder sie sich nicht scheiden lassen will, darf keine Scheidung vom gläubigen Teil ausgehen. Also der Gläubige darf nicht die Initiative ergreifen und die Scheidung einreichen. Weder vom Bruder, der eine ungläubige Frau hat, noch von der Schwester, die einen ungläubigen Mann hat. Das ist also die zweite Richtlinie. Es ist eine Einschränkung. Eine Einschränkung. Warum ist das so? Nun, Vers 14 sagt Paulus, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Und was sagt er hier? Natürlich sagt er nicht, dass der Mann, der ungläubige Ehemann, gerettet ist, nur weil er eine gläubige Frau hat. Oder umgekehrte Situation. Der ungläubige Ehepartner wird nicht gerettet, in dem Sinne heilig, dass er gerettet wäre, sondern Paulus spricht hier vielmehr von einem Einfluss. Er benutzt das Wort heilig oder geheiligt sein in einer allgemeinen Art und Weise. Das bedeutet einfach abgesondert, besonders. Die Ehe und die Familie wird durch den Einfluss des Ungläubigen eben gerade nicht verunreinigt. Im Gegenteil, und das ist sehr interessant, der ungläubige Teil wird geheiligt, und hier steht eigentlich wörtlich, in der Frau oder in dem Mann. Das ist eine Präposition in, und das kann zwar bedeuten durch, so instrumental, so dass die Frau dazu benutzt wird, aber es ist eigentlich fast besser, das als eine Sphäre zu sehen. In der Sphäre, in dem Wirkungsbereich dieser gläubigen Frau wird der Mann irgendwie geheiligt. Er wird beeinflusst, weil er eine gläubige Ehepartnerin hat oder eben die Frau einen gläubigen Ehepartner hat. Es ist interessant, hier wieder eben an diesen kulturellen Hintergrund zu denken, das stoische Denken, dass Sexualität unrein sei und erst recht mit einem Heiden, dass die Situation hier so war, dass die Leute dachten, ich muss mich doch jetzt scheiden lassen. Und Paulus sagt, nein, das wäre verkehrt. Sie sollen bei dieser ungläubigen Person bleiben. Vielleicht war es auch wegen schlechter Behandlung, Ausgrenzung. In der griechisch-römischen Kultur kam es öfters dazu, dass zum Beispiel der Vater die Religion des Hauses bestimmte. Und so konnte natürlich eine Christin unter diesem Vater, der halt immer noch seinen heidnischen Göttern dienen wollte, den römischen Göttern oder was immer das war, sicher, oder den griechischen, dass das sicherlich eine Zerreißprobe war für die Ehepartner. So ist es auch heute. Ich meine, wir sehen das auch bei uns, wenn wir haben unter uns auch Ehepaare, wo der eine Teil gläubig ist, der andere nicht. Und das ist manchmal eine Zerreißprobe. Ich kann das verstehen, es ist nicht einfach. Aber wir müssen das so verstehen, dass der Ungläubige ein Privileg hat. Er hat ein Zeugnis für den Herrn im eigenen Haus. Das ist das, was Paulus hier sagt. Deine Familie ist in Gottes Augen nicht schlechter als eine andere christliche Familie. Der Mann ist geheiligt, deine Kinder sind geheiligt. Das heißt, sie werden von Gott besonders behandelt. Sie werden gesehen wie eine christliche Familie, weil du da drin bist, du als der gläubige Teil. Müsst ihr euch das so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Haus oder einen Raum. Es ist völlig dunkel, absolut stockdunkel. Und dann macht ihr nur ein kleines Licht, vielleicht ein Feuerzeug oder eine Kerze an. Und dann wird plötzlich alles hell. Es erleuchtet den ganzen Raum. Und so ist der Einfluss eines einzigen Gläubigen in einem großen, ungläubigen Familienhaus. Wir haben das als Beispiel zum Beispiel im 2. Timotheus, die Großmutter und die Mutter von Timotheus, die einen Einfluss auf ihn hatten, offenbar. Wir finden auch andere solche heiligenden Einflüsse in der Schrift. Jesus lehrt zum Beispiel, dass das Gold, das mit dem Tempel verbunden ist, durch den Tempel geheiligt wird. Das heißt, Gott betrachtet es als besonderes Gold, weil es eben im Tempel ist, weil es sein Tempel ist. Und genauso betrachtet er deine Familie als besondere Familie, als Familie unter seiner Obhut, weil du ein Christ bist. Römer 11, 16 ist ein anderes Beispiel, wo die Wurzel, der Anfang Israels als heiligender Einfluss für den Rest jetzt im Unglauben lebenden Juden darstellt. Die sind alle ungläubig und trotzdem hat Gott seine Verheißungen für sein Volk nicht fallen gelassen, weil sie sind sein Volk, sein besonderes Eigentum, immer noch, auch wenn sie jetzt im Unglauben leben. Das ist sehr wichtig und hoffentlich sehr ermutigend für diejenigen unter uns, die eben ungläubige Ehepartner haben. Und ich möchte jetzt diese Gelegenheit einfach wahrnehmen, um zu euch zu sprechen, einfach von meinem Herzen, dass ihr wisst, wir sind mit euch, wir beten für euch. Wir beten natürlich für eure ungläubigen Ehepartner, aber wir beten auch vor allem für euch, dass ihr ein Zeugnis sein könnt. Und hier kommen jetzt vier Anwendungen für uns. Die erste ist, fürchte dich nicht vor dem schlechten Einfluss. Das ist jetzt natürlich besonders für diejenigen, die einen ungläubigen Ehepartner haben. Vielleicht denkst du manchmal auch, oh, der schlechte Einfluss meines Ehepartners, er bringt all diese weltlichen Philosophien und meine Kinder hören das alles. Und sicherlich mag das zwischendurch sein, dass deine Kinder davon beeinflusst werden, aber lass dich nicht entmutigen, denn Gott sieht deine Familie trotzdem als heilig, weil du bist der Teil, der diese Familie heiligt. Du bist der heiligende Einfluss in dieser Familie. Du bist derjenige, der den Heiligen Geist in diese Familie hineinbringt, den Einfluss des Geistes, weil der Geist in dir wohnt, als der gläubige Teil dieser Ehe und dieser Familie. Für ihn seid ihr ja trotzdem eine christliche Familie. Ich hoffe, das ist ermutigend. Und natürlich wissen wir auch, dass es viele Zeugnisse gibt von Menschen, die schließlich durch ein Zeugnis zum Glauben gekommen sind. Und das ist die zweite Anwendung. Erkenne deine Chance als Partner eines Ungläubigen. Sei nicht frustriert. Sei nicht frustriert, sondern sieh das als eine Chance. Du bist ein Missionar in deinem eigenen Haus. Ein Missionar, das heißt nicht, dass du jetzt den ganzen Tag deinen ungläubigen Partner anpredigen sollst. Im Gegenteil, du sollst ein christliches Zeugnis leben vor seinen Augen oder vor ihren Augen. Dein Missionsfeld ist dein ungläubiger Partner. Ein ungläubiger Partner hat das einmalige Vorrecht, einen Christen aus nächster Nähe zu erleben. Er kann Christus erleben durch dich. Ein Pastor erzählt folgende Geschichte, Zitat: Eine junge Frau kam zu mir nach dem Sonntagsgottesdienst und erzählte mir, wie sie aufgewachsen war und dass ihre Großmutter die einzige gläubige Person in ihrer Familie war. Die Großmutter erzählte ihr immer wieder von ihrer Liebe zu Christus und gab Zeugnis gegenüber ihrer eigenen Familie. Schließlich wurden 3 der 4 Großkinder gläubig und jedes einzelne von ihnen bestätigte später, dass die Großmutter der größte Einfluss war in ihrer Entscheidung für Christus. Zitat Ende. Ist das nicht wunderbar? Wir denken manchmal, ah, was kann ich schon ausrichten? Ich habe eben einen ungläubigen Ehepartner und ich bin noch irgendwie so am Rande hier. Ich kann gar nicht wirklich dienen in der Gemeinde. Doch, du dienst. Das ist sehr wichtig. Deinem Ehepartner gegenüber und deinen Kindern, wenn du Kinder hast. Lieber Ehepartner eines Ungläubigen, siehe das als deine Chance und sei ermutigt. Und lasst uns auch als Gemeinde hier reinkommen und diese Brüder und Schwestern unter uns ermutigen, dass wir ihnen vielleicht auch mal die Kinder abnehmen oder sonst irgendwelche Dinge tun, Hilfestellung leisten, weil wir wissen, sie haben eine besondere Aufgabe unter uns, ein Zeugnis zu sein gegenüber einem ungläubigen Ehepartner. Drittens, und das ist auch wichtig, erwäge keine Scheidung, solange der Ungläubige bleibt. Das ist direkte Anwendung hier aus dem Prinzip, was Paulus uns gibt. Und ich weiß, es ist schwierig. Ich habe persönlich eine solche Geschichte aus nächster Nähe erlebt. Eine Nachbarin von uns, als wir noch in Basel gewohnt haben, die ist zum Glauben gekommen. Wir haben die evangelisiert und ihr Mann ist nicht zum Glauben gekommen. Er ist bis heute nicht gläubig. Und das war wirklich eine Familie, in der alles drunter und drüber ging. Und diese Frau, die hat wirklich gelitten unter ihrem Mann. Der war gewalttätig, seine Kinder wurden gewalttätig, haben Drogen genommen, haben alles Mögliche gemacht. Und diese Frau blieb in dieser Ehe, bis er schließlich die Scheidung einreichte. Wir haben sie damals auch betreut und haben sie dann auch aus der Ferne weiterhin betreut. Und für mich ist das ein Zeugnis von christlicher Selbstverleugnung. Eine Frau, die unter solcher Leiden weitergemacht hat, ein Zeugnis zu sein für ihren Mann, solange er da war und solange er noch wollte. Obwohl er schon lange auch in Unmoral gelebt hätte, hat und sie eigentlich schon lange hätte scheiden können. Also lass dich nicht ärgern oder frustrieren, wenn du eine solche Situation hast. 1. Petrus 3 sagt uns ganz klar, wie man gegenüber einem ungläubigen Ehepartner sich verhalten soll. Die Frauen sollen durch ihren Wandel der Frauen ohne Wort, die Frauen sollen ihre Männer durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Und die Männer sollen in Erkenntnis mit ihren Frauen aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben, heißt es da in 1. Petrus 3, 1-7. Solange der Ungläubige offen ist und bleiben will, erwäge keine Scheidung, auf keinen Fall. Weil damit würdest du ihm die Chance nehmen, vielleicht zum Glauben zu kommen. Damit würdest du ihm die Chance entziehen, wenn du einfach davonläufst. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Bleib dran, bleib drin, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es hart ist. Ich meine, es gibt auch andere Situationen, in denen wir leiden als Christen, so ist es ja nicht, aber diese Situation ist definitiv auch ein Leiden, dass du dann für Christus leidest. Sei ein Zeugnis ohne Worte, vorne mit ihm oder ihr an aller Einsicht, Rücksicht, Gnade und Geduld. Wer weiß? Wer weiß? Und viertens, und jetzt wende ich mich an die Singles unter uns. 1. Korinther 7, Verse 12 bis 14 ist keine Ermutigung und auch keine Erlaubnis, einen Ungläubigen zu heiraten. Okay? Keine Ermutigung und auch keine Entschuldigung, die Heirat mit einem, die Beziehung mit einem Ungläubigen einzugehen. Das ist Unsinn und das wird uns verboten. Das ist Sünde. Okay? Paulus spricht hier von Ehepaaren, die bereits in dieser Situation waren. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, heißt es hier. Das ist bereits Tatsache. Die sind beide ungläubig gewesen, als sie geheiratet haben und dann ist ein Teil zum Glauben gekommen. Das ist die Situation. Dann gilt dieses Prinzip. Aber niemals einen ungläubigen Freund Verlobten dann haben und heiraten. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. In Kapitel 7, Vers 39, sagt Paulus, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, das heißt gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, aber nur im Herrn. Seht ihr das? Das ist ganz, das Ende da, dieser Satz am Ende. Nur im Herrn, also nur einen Gläubigen. Paulus sagt auch in Kapitel 9, Vers 5, dass die Apostel eine Schwester mit sich führen als Frau. Das ist nicht eine leibliche Schwester, sondern eine Glaubensschwester. Und 2. Korinther 6, 14 schließlich zeigt uns ganz deutlich, dass wir nicht im ungleichen Joch mit Ungläubigen gehen sollen, keine Unternehmungen, keine geistlichen Unternehmungen mit Ungläubigen zusammen unternehmen sollen. Und da ist die Ehe natürlich mit eingeschlossen. Das ist deutlich genug. Die Ehe ist die engste geistliche Gemeinschaft mit einem Menschen. Nicht mit Gott, mit einem Menschen. Man soll die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde repräsentieren. Also steuere das nicht an. Das ist keine Ausrede. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur weil das hier eine Situation war, heißt es nicht, ja, siehst du ja, es ist ja in Ordnung. Man kann auch einen Ungläubigen. Nee, es ist nicht. Es ist nicht in Ordnung. Das ist eine spezifische Situation, die Paulus hier regeln muss. Gut. Also wir haben den Grundsatz, den Paulus gibt. Keine Scheidung zwischen Gläubigen. Die Einschränkung. Das ist keine Scheidung, die ausgehend ist vom Gläubigen. Und jetzt kommt drittens die Ausnahme. Scheidung ausgehend vom Ungläubigen. Das ist die Ausnahme. Die Ausnahme ist Scheidung ausgehend vom Ungläubigen. Das ist Verse 15 und 16. Nochmal, hier heißt es, wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Einige sagen auch, hat euch Gott berufen, aber hier ist wohl auch uns die bessere Variante. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Das ist eine rhetorische Frage am Schluss. Wissen wir nicht. Klar. Also wenn der Ungläubige sich trennt, hier wieder der Ausdruck chorizo, trennen, wieder der Ungläubige gehen will, wenn er die Scheidung einreicht, so trenne er sich, heißt es hier. Es geht um Scheidung, er soll es tun. Lasst ihn das tun. Das ist ein dritte Person Imperativ, das ist eine Befehlsform. Er soll es tun, er soll es tun. Wir haben gesehen, dass es legitime Scheidungen gibt in der Bibel. Es ist nicht so, dass jegliche Scheidung nicht von Gott anerkannt wird. Sie werden nicht befürwortet, sie werden aber toleriert und geduldet und reguliert. Wir haben das angeschaut, 5. Mose 24, Jeremia 3, Vers 8, Matthäus 19, Vers 9. Und wenn eine legitime Scheidung stattfindet, ist es immer eine komplette Auflösung des Vertrags, eine komplette Auflösung des Bundes. Das klassische Beispiel dafür ist der Tod. Ja? Haben wir gerade gelesen. Eine Frau ist gebunden, Vers 39 in Kapitel 7, solange ihr Mann was? Lebt. Wenn er gestorben ist, dann ist sie frei, zu heiraten, wen sie will. Sie ist nicht mehr gebunden an den Vertrag, das ist die Idee von nicht gebunden sein. Du bist nicht mehr gebunden an die Bedingungen des Ehebundes. Wenn eine legitime, ich betone das, eine legitime Scheidung stattgefunden hat, das heißt wegen Unzucht oder eben hier in dem Fall, wenn der ungläubige Teil die Scheidung einreicht und initiiert. Jetzt heißt es aber hier, Vers 15, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Jetzt können wir sagen, okay, das ist ja klar. Das ist relativ einfach. Ich weiß gar nicht, was die Gelehrten hier für ein Problem haben. Paulus sagt, wenn ein Mann gestorben ist, ist die Frau nicht länger gebunden. Sie kann heiraten, wenn sie will. Und hier, wenn der Ungläubige sich trennen will, dann ist die Frau oder der Mann nicht länger gebunden. Ist ja klar, können sie auch wieder heiraten. Das ist die große Diskussion. Nicht nur Scheidung, sondern eben Wiederheirat. Das ist die Frage. Und einige nehmen das hier zum Argument, weil das Problem ist, das Wort, das hier bei euch in euren deutschen Übersetzungen als gebunden wiedergegeben wird, ist ein anderes Verb als in Vers 39. In Vers 39 haben wir das Verb deo, das hat nichts mit deo zu tun. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Geruchmittel oder so, sondern das heißt gefesselt. Und das Wort gebunden hier in Vers 15 ist duloo, das bedeutet sklavisch gebunden, also wie ein Sklave von dulos, dem Sklaven. Und einige Gelehrte nehmen das als Argument und sagen, siehst du, das ist nicht dasselbe Verb und deshalb muss Paulus etwas anderes meinen. Sie ist einfach nicht sklavisch gebunden an den Ehebund, diese Frau oder dieser Mann, wenn der Ungläubige sie scheiden will, aber sie ist auf keinen Fall erlaubt, dann wieder zu heiraten. Das ist das Argument, eines der Argumente. Und ich möchte euch heute jetzt sagen, aus 7 Gründen, warum ich nicht glaube, dass das gemeint ist, sondern dass ich denke, dass hier gemeint ist, wenn die Frau nicht gebunden ist, dass sie eben auch wieder heiraten darf. Das heißt, dass hier eine legitime Scheidung stattgefunden hat. Wenn der ungläubige Teil gehen wollte und sich trennen wollte und die Scheidung einreicht, dass die Frau oder der Mann, der Bruder oder die Schwester in so einem Fall eben nicht gebunden ist, das bedeutet, sie sind nicht an die ganzen Vertragsbedingungen des Ehebundes gebunden und sind deshalb auch frei, wieder zu heiraten. Ich gebe euch 7 Gründe dafür. Erstens, eine Scheidung ist eine Scheidung, okay? Also, wann immer ein Ehebund getrennt oder aufgelöst wird, ist er aufgelöst. Grundsätzlich, das sehen wir im Vers 39. Erstens, wenn es legitim ist. Zweitens, das Verb duloo, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich ein viel stärkeres Argument dafür, dass die Frau wieder heiraten darf oder den Mann nach einer solchen Scheidung, weil das Wort duloo der viel stärkere Ausdruck ist als deo. Deo ist gebunden, duloo ist sklavisch gebunden. Es ist eigentlich nur ein stärkerer Ausdruck. Und deshalb, wenn er sagt, sie ist nicht gebunden, ist sie eben nicht gebunden, ist sie frei. Drittens, die Verwendung der Verben in diesem Abschnitt allgemein. Paulus verwendet duloo und deo als austauschbar. Das liegt sehr nahe, weil er nämlich die Worte aphiemi, chorizo und luseis auch austauschbar verwendet für scheiden. Ja, manche sagen, das heißt trennen oder entlassen, oder, aber er meint eigentlich immer dasselbe. Also es ist durchaus naheliegend, dass dieses Wort hier einfach austauschbar mit dem anderen Wort gebunden. Deshalb, eure deutschen Übersetzungen machen hier nämlich gar keinen Unterschied. In Vers 27 kommt es nämlich auch nochmal vor, du bist an eine Frau gebunden, so suche nicht frei zu werden. Hier ist auch deo. Und hier ist es duloo in Vers 15 und in Vers 39 deo. Aber es liegt sehr nahe, dass er diese Verben austauschbar verwendet, was nicht unüblich ist für Paulus. Er hatte einen größeren Wortschatz und er war nicht so sklavisch gebunden, immer genau dasselbe Wort zu benutzen. Wie gesagt, er hat auch 3 verschiedene Ausdrücke für die Scheidung verwendet. Viertens, die Bedeutung von Sklave sein. Was heißt es überhaupt, ein Sklave zu sein? Duloo bedeutet ja eben, sklavisch gebunden zu sein. Nun, wenn man nicht gebunden ist, ist man was? Frei. Also entweder bist du Sklave oder bist du frei. Das heißt, entweder bist du an deinen Vertrag als Sklave noch gebunden oder eben nicht. Also die ganze Wortwahl hier deutet auch darauf hin. Fünftens, die fehlende Einschränkung aus Vers 11. Guckt euch mal Vers 11 an. Hier gibt Paulus ganz deutlich die Einschränkung, wenn sie geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Also das war eine illegitime Scheidung hier zwischen 2 Christen und die sollen sich wieder versöhnen. Diese Aussage fällt aber hier völlig. Paulus sagt nicht, aber jetzt muss sie bleiben, wie sie ist, sondern er sagt einfach, sie ist nicht gebunden. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Fertig. Diese fehlende Einschränkung weist auch darauf hin, dass eine Wiederheirat im Blickfeld ist. Und sechstens, und das ist jetzt ganz wichtig, die damaligen Empfänger, die damalige Kultur. Wenn Paulus diese Wortwahl verwendet, nicht versklavt zu sein, dann würde der Leser aus dem ersten Jahrhundert sofort verstehen, was der Geschiedene in diesem Fall wieder heiraten darf. Weil in jedem jüdischen und auch nicht jüdischen Scheidungszertifikat war das genau so formuliert. Du bist nicht mehr gebunden, du bist jetzt frei, wieder zu heiraten. Das war in den Scheidungszertifikaten. Und wenn Paulus diese Sprache benutzt, der Leser des ersten Jahrhunderts hätte sofort an diese Dinge gedacht. Deshalb war es auch nicht nötig, das weiter auszuführen. Nur heute, wo wir halt 2000 Jahre getrennt sind von dieser Kultur, ist es ein bisschen schwierig, unsere Scheidungspapiere heute ein bisschen anders aussehen als die damaligen. Deshalb ist es für uns nicht so klar. Und siebtens, das biblische Prinzip der Eigenverantwortung. Gott zieht uns für unsere eigene Sünde zur Verantwortung, nicht für die Sünde anderer. Das ist Hesekiel 18, Vers 20, könnt ihr selber nachlesen. Das heißt, warum sollte der Unschuldige, derjenige, der Gläubige hier, der die Scheidung nicht einreicht, leiden, wenn der Gläubige, der Ungläubige scheiden will und ständig weggeht, vielleicht sogar untreu wird? Er soll nicht für die Sünden anderer leiden. Also, der Gläubige ist frei, auch wieder zu heiraten. Vers 15 heißt es dann am Ende auch noch, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Manche Manuskripte sagen, wie gesagt, hat euch. Aber hier ist einfach der Punkt. Es geht darum, der Ungläubige, wenn er entschlossen ist zu gehen, dann soll man ihn gehen lassen. Man soll nicht streiten oder nörgeln oder irgendwie versuchen, ihn festzuhalten. Keine Gerichtsverhandlung oder Rückforderungen, das wäre nicht gut. Ungläubige den Glauben des Partners nicht tolerieren kann, ja sogar ärgerlich wird und gehen will, sagt Paulus, dann bist du frei. Der Theologe Tertullian schreibt von heidnischen Ehemännern, das ist im Jahre 160 bis 230 nach Christus, schreibt von heidnischen Ehemännern, die wütend wurden auf ihre christlichen Frauen, weil sie Märtyrer, die Fesseln küssen wollten oder andere Christen umarmten, um Arme zu besuchen, die wurden wütend und neidisch und ärgerlich. Und entließen sie deshalb. Wir müssen auch den kulturellen Hintergrund verstehen. Hier beispielsweise Frauen in der damaligen Kultur, wenn sie geheiratet haben, kam eine Heiratsgabe mit der Frau in die Ehe. Eine finanzielle Heiratsgabe, eine Hochzeitsgabe. Und wenn die Frau wieder geschieden wurde, dann konnte sie diese Hochzeitsgabe zurückfordern. Das war viel Geld. Und wenn der Mann jetzt als Christ sagen würde, ich will meine Ehe retten und ich will versuchen, diese Frau in dieser Ehe zu haben, zu halten, dann kann es sein, dass diese ungläubige Frau vor Gericht geht. Und vor dem römisch-griechischen, also vor dem römischen Gericht, war es so, dass man dann per Gesetz mit 18% Zinsen diese Heiratsgabe einfordern kann. Das würde dann alles noch teurer werden. Und so sollte er das Geld nicht zurückhalten, die Frau nicht zurückhalten, sondern im Frieden leben, wie Paulus hier sagt. Gott hat euch zu einem Leben in Frieden berufen, nicht in ständigen Gerichtsprozessen und irgendwelchen Dingen, die euch abhalten, dem Herrn zu dienen. Deshalb wird hier die Freiheit gewährt. Der ungläubige Partner, der in einer christlichen Ehe ist oder festgehalten wird, wird nur Probleme machen. Und deshalb, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 12, Vers 18. Es geht hier einfach darum, weil diese Welt verdorben ist, weil wir so tief drin sind in der Sünde, gibt es manchmal keinen anderen Ausweg als den. Und deshalb sagt Paulus auch hier, die Ehe ist kein Versuch zur Zwangsbekehrung. Ja, wenn der gläubige Partner oder der gläubige Partner soll nicht versuchen, mit allen Mitteln die Person hier zu bekehren, Vers 16, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Das weißt du doch gar nicht. Wenn diese Person gehen will und so ärgerlich ist und deinen Glauben überhaupt nicht tolerieren kann und die Scheidung einreicht, dann sei beruhigt und lass ihn ziehen. Das ist eigentlich das, was Paulus hier als Rat gibt. Der Partner ist ungläubig. Er ist tot in Übertretungen und Sünden. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Wir haben das gesehen. Er kann es nicht erkennen. Er kann nicht reagieren, wenn Gott nicht Gnade schenkt. Wenn Gott ihn nicht zum Heil erwählt hat. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, ob du deinen Partner retten kannst? Weißt du nicht. Die Ehe ist, wie gesagt, kein Mittel zur Evangelisation. Ja, das geht nicht darum, dass es ist zwar eine Zeugnismöglichkeit, eine Gelegenheit, ein Zeugnis zu sein, aber es ist nicht so, dass wir das auf Biegen und Brechen verfolgen. Die Ehe hat ganz andere Hintergründe, warum sie geschaffen wurde. Der Gedanke hier ist naheliegend, dass der Gläubige in der Gefahr steht, falsch zu denken und dass er den Ungläubigen retten kann, anstatt dass er sich auf Gott wirft und ihm vertraut und sagt, Herr, ich kann meinen ungläubigen Partner nicht retten und wenn er gehen will, dann muss ich ihn ziehen lassen. Das ist also die dritte biblische Richtlinie, die Paulus hier gibt. Lass uns noch hier ein paar Anwendungen hören, was wir für heute daraus anwenden wollen. Aber wir stecken ja nicht in derselben Kultur, aber in einer ähnlichen. Deshalb ist es sehr praktisch für uns. Erstens, es ist keine leichte Sache. Man sollte bedenken, dass die beiden Ausnahmen Unzucht oder der Wille des Ungläubigen keine Dinge sind, die wir auf die leichte Schulter nehmen. Das nehmen wir nicht einfach so locker vom Hocker. Das sind wirklich Ausnahmen und keine Lizenzen hier. Eine Lizenz, um endlich rauszukommen. Das war nie die Absicht von Paulus' Aussagen hier. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, als Beispiel, ein Partner lebt in permanenter Unzucht, will nicht Buße tun. Soll die Frau weiterhin mit ihm zusammenleben? Der lebt schon mit irgendwie 5, 6 verschiedenen anderen Frauen zusammen. Wie soll das gehen? Das ist ein praktisches Beispiel aus Malta. Oder der ungläubige Teil will nicht mehr, er geht vor Gericht, er lässt sich scheiden, er droht seiner christlichen Frau den Prozess zu machen. Was machen wir dann? Nee, nicht um jeden Preis, sondern wir haben hier die Prinzipien. Man muss sicherlich jede Situation einzeln beurteilen. Das geht hier nur um Prinzipien. Es geht hier nicht darum, dass wir, es gibt verschiedene Situationen im Leben, aber das sind die Richtlinien, die wir haben. Es ist keine leichte, es wird nicht verharmlost deswegen. Manche Gegner dieser Position, eben die eben glauben, dass es keine Ausnahmeklausel gibt, die sagen, ah, wir machen das leicht hier, wir erlauben Scheidungen. Das ist überhaupt nicht so. Das stimmt überhaupt nicht. Weder Jesus noch Paulus machen das locker. Wie gesagt, es ist nur eine Einschränkung. Es darf auf keinen Fall vom Gläubigen ausgehen. Es darf auf keinen Fall zwischen zwei Gläubigen. Nur wenn der ungläubige Teil wirklich geht und das durchzieht, dann okay, dann lass ihn ziehen. Und dann bist du frei, bist nicht gebunden. Aber nur dann. Oder eben, wenn Unzucht im Spiel ist, wie Jesus gesagt hat. Zweitens. Was ist, wenn ich mich scheiden ließ vor meiner Bekehrung? Das ist eine Frage, oder? Ja, was ist denn, wenn ich mich jetzt scheiden ließ, wenn ich geschieden bin und dann werde ich Christ und jetzt möchte ich heiraten? Ist es dann auch legitim oder ist es nicht legitim? Nun, um die Frage kurz zu machen, kurz zu beantworten, 1. Korinther 6, Vers 9 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Hier spricht er von den Ungläubigen. Irrt euch nicht, 1. Korinther 6, Vers 9. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch was? Ehebrecher. Aha, Ehebrecher. Noch Weichlinge. Jesus hat auch gesagt, wenn wir uns scheiden lassen, illegitim ist es wie Ehebruch. Und jetzt sind diese Leute aber in Vers 11 abgewaschen. Ihr seid geheiligt, gerechtfertigt. Das heißt, was du vor deiner Bekehrung gemacht hast, das ist abgewaschen. Du hast es im Unglauben, in Unwissenheit, in Ignoranz getan. Das Problem ist natürlich hier, dass wir zum Beispiel auch darüber nachdenken müssen, ja, wie ist es denn mit Leuten, die in Unzucht gelebt haben? Wenn jetzt jemand gesagt hat, okay, ich heirate nicht, damit ich mich nicht scheiden lasse, und er lebt in Unzucht und kommt zum Glauben, der darf heiraten, und der andere, der geschieden ist, genauso gesündigt hat wie der auch, der darf plötzlich nicht mehr heiraten? Das wäre seltsam, seltsame Logik. Ihr seid solches gewesen, sagt Paulus hier in Vers 11. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Wenn du nun aber Christ bist und als Christ heiratest und scheidest, dann ist es eine andere Situation. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen immer die spezifischen Situationen im Auge behalten. Vorsichtig sein. Das ist alles weg. Drittens. Prüfe dich, ob du nicht mitschuldig bist. Hier kommt jetzt ein wichtiger Punkt. Prüfe dich, ob du nicht mitschuldig bist. Wie gesagt, es geht nicht einfach darum, Lücken zu finden im System, zu sagen, ah, hier finde ich einen Weg raus aus dieser furchtbaren Ehe. Ja? Dass wir lockere Scheidungen hier befürworten wollen, sondern Paulus schränkt die Gläubigen total ein. Auf keinen Fall ist die Devise. Aber selbst wenn du in die Situation kommen solltest, wo dein Partner Unzucht getrieben hat, heißt es nicht automatisch, dass du dich scheiden lassen musst. Es kann auch sein, dass der Partner kommt und um Vergebung bittet, dann sollst du um Vergebung geben. Und natürlich, das dauert, das braucht Zeit, das sind Verletzungen, das ist Vertrauensmissbrauch. Da braucht es natürlich Seelsorge und vielleicht Jahre, um das wiederherzustellen. Aber es ist nie einfach so, dass man sagt, okay, ist gut, er ist in Unzucht gefallen, scheiden. Nein, das ist die, wie schon gesagt, die allerletzte Option. Nicht darum, jetzt ist er in Sünde gefallen, jetzt kann ich endlich zum Scheidungsgericht gehen und endlich ist es vorbei. Nein, du musst dich auch prüfen, ob du vielleicht etwas dazu beigetragen hast. Hast du dich deinem Partner sexuell entzogen und ist er deshalb in Brand geraten, so wie es Paulus beschreibt, und ist in Sünde gefallen? Vielleicht bist du mitschuldig. Du musst dich prüfen. Oder hast du deinen Partner so lange bepredigt und belagert und genervt, bis er sich die Scheidung einreicht? Oh, jetzt der Ungläubige will gehen, siehst du? Prüfe dich. Also deshalb habe ich gesagt, Situationen sind dann unterschiedlich. Wir müssen die Prinzipien sicherlich anwenden, aber wir müssen auch die Situation berücksichtigen. Und viertens, und das ist ganz entscheidend, habe ich wirklich alles versucht. Eben wie gesagt, es geht nicht darum, so schnell wie möglich zum Scheidungsrichter zu rennen, sondern alle Möglichkeiten, alle Register zu ziehen, um diese Ehe zu retten. Auch wenn sie noch so zerstört scheint, noch so kaputt scheint, bei Christus ist immer Hoffnung. Und ja, es gibt ja Ausnahmen, aber wir müssen wirklich alles geben. Lasst uns das bedenken. Möge der Herr uns beistehen, in diesem Fall das Richtige zu tun. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns die Weisheit gibt, selbst mit den komplexen, alltäglichen Situationen umzugehen, den schwierigen Situationen, die manchmal sehr verzwickt sind, dass du uns Prinzipien an die Hand gibst, an denen wir uns orientieren können, wie wir richtig handeln können, wie wir auch versuchen können, Ehen wiederherzustellen, Scheidungen zu vermeiden, diese Trennungen, die so schrecklich sind und letztlich auch viel Frustration und viel Schmerz bringen. Danke, dass wir deine Meinung wissen darüber, dass du das hast, dass es nicht dein Design ist, dass es von Anfang an nicht so gewesen ist, aber weil die Menschen, weil wir harten Herzen willen, hast du es erlaubt und toleriert und doch befürwortest du es nicht. Und das sehen wir ganz klar in deinem Wort. Und so beten wir einfach um viel Weisheit und Gnade, dass unter uns diese Dinge nicht zur Normalität werden, dass wir nicht uns von unserer Kultur beeinflussen lassen, in jeglicher Hinsicht, ob es um Scheidung geht oder um Unreinheit oder andere Unmoral oder auch einfach falsches Denken. Bitte bewahre uns. Danke, dass du gekommen bist, Herr Jesus, um am Kreuz zu sterben, um unsere Schuld auf dich zu nehmen, um uns reinzuwaschen, dass wir geheiligt sind, dass wir abgewaschen sind, dass wir, wenn wir Vergebung empfangen haben, die Schuld der Sünde weg ist. Aber dass manche von uns vielleicht unter den Konsequenzen einer Sünde von früher leiden, dass wir diese Leiden trotzdem geduldig ertragen, annehmen von dir, dass wir erstmal in unserem Stand bleiben, wo wir sind, dass wir nicht versuchen, uns krampfhaft aus irgendeiner Situation zu befreien, sondern unser Vertrauen ganz auf dich setzen und ein Zeugnis sind durch ein christliches Leben an dem Ort, wo wir sind. Ganz besonders bitte ich einfach für diejenigen, die unter uns sind, die ungläubige Ehepartner haben. Ich bitte, dass die ungläubigen Partner zum Glauben kommen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass du ihnen das helle Licht deines Evangeliums aufleuchten lässt in ihren Herzen. Und dass du die gläubigen Partner zurüstest und ihnen Hilfestellung gibst, dass wir als Gemeinde ihnen Hilfestellung sein können, Ermutigung sein können, diese Geschwister nicht vergessen, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht hier sein können, wegen ihren Partnern oder ihrer familiären Situation, dass wir an sie denken, dass wir für sie beten, dass wir für sie da sind und uns um sie kümmern. Und dass du ihnen einfach Stärkung schenkst zum Zeugnis, dass sie sehen können, was für eine einmalige, wunderbare Gelegenheit sie haben, ein Missionar zu sein in ihren eigenen vier Wänden, zu Hause mit ihrem Ehepartner und ihren Kindern, wenn sie Kinder haben. So bete ich einfach da auch um viel Gnade von deiner Seite her, dass du sie stärkst und ihnen Hilfestellung gibst. Danke für diese Zeit jetzt. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen.